Auf sehr kurzem Raum, in sehr kurzem Zeitraum passieren extrem viele Dinge und du kannst eigentlich nach links, rechts schauen und da passiert überall was anderes und du denkst so, wow, 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 die ganze Zeit.
Nico und Gio mit Abseits der Karte.
Wir sind gerade hier in Jusalma und genießen ein kühles Getränk hier, muss man sagen, auf den Dächern von Jusalma. Und das ist unser erster Eindruck fast schon. Also ich hatte gestern den Start in New Delhi.
Ja.
Du hast den Start hier quasi in Jusalma erlebt. Wie geht's dir so als erster Eindruck? Ich finde es total crazy.
Ich muss sagen, es ist relativ noch entspannt. Also ich bin auf jeden Fall gerne gespannt, was für Berichte du über deinen ersten Tag in Neu-Delhi erzählst, weil ich glaube, die Hauptstadt ist da schon mal noch mal ein bisschen impulsiver. Deswegen bin ich dir erstmal sehr selber gespannt, was du uns da erzählst. Zu Jusalma oder zu meinem ersten Indien-Tag kann ich nur sagen, die Menschen sind mega gastfreundlich, offen. Es gibt natürlich Leute, die etwas schneller verkaufen wollen, als man vielleicht möchte. Aber ganz ehrlich, das kennt man auch von anderen Orten, egal wo man auch heutzutage auf Reisen ist. Stattdessen hatte man immer das Gefühl, die Leute sind sehr bodenständig und fragen einen auch mal nach. Zum Beispiel wurde uns gerade gefragt, ob wir noch ein weiteres Bier haben möchten. Und ansonsten kann ich nur sagen, es ist eine architektonische, schöne Stadt hier in Jusalma. Also man kann hier wunderschön durch die Gassen laufen. Man hat sehr viele Einheimische, die ihre Waren anbieten, also vor allem Kleider. Man hat aber auch Handgefertigtes oder halt zum Beispiel der Gio, der hat sich jetzt vor kurzem einen Schal von einer Frau gekauft aus Kamelwolle. Also man findet auf jeden Fall hier seinen Schatz. Wenn man das nicht gefunden hat, findet man den vielleicht durch das tolle Ambiente, durch diese tolle Aussicht, die man auf diesen Fort hat, über die ganze Stadt. Wir sitzen gerade zum Beispiel an einem so einem Ort mit einem tollen Sonnenuntergangsmotiv. Ich glaube, man kann diese roten Töne noch ganz gut im Hintergrund erkennen neben der Flagge. Und ansonsten freuen wir uns auf jeden Fall schon eigentlich auf den nächsten Tag, denn da wollen wir auch das Jusalma Desert Festival hingehen. Einerseits sind wir deswegen auch hierher gekommen. Und ich glaube, da freue ich mich auf jeden Fall schon auf die Camel Tattoo Show, aber auch auf das Camel Polo Race. Also es geht auf jeden Fall viel um die Kamele, denn wir sind hier in einem Gebiet von Indien, was tatsächlich relativ wüstennah ist. Also es gibt auch eine Wüste, ungefähr 40 Kilometer weiter weg von der Stadt Jusalma. Und das ist auf jeden Fall schon sehr faszinierend, auch wie sich die Landschaft jetzt im Vergleich schon zu Neu-Delhi gewechselt hat. Und ja.
Man merkt auf jeden Fall, dass Nico schon ein Podcaster ist, denn ich habe ihm das Mikrofon rübergereicht und er wollte nicht mehr aufhören. Jetzt nochmal, um euch alle behind the scene abzuholen. Also Nico hat es sehr schön hier beschrieben, besser könnte ich es niemals tun. Nico kennt sich auch mit Beschreibung von Architektur und Ähnliches definitiv aus, denn er darf auch in seiner Stadt, wo er wohnt, auch, ja, Stadtführer seine, das sagt man glaube ich so, Gästeführer, ne, sagt man ja, ne?
Stadtführer, Gästeführer, Guide, wobei die meisten Touren ich meistens noch jetzt auf Deutsch gehalten habe, also da ist glaube ich noch Stadtführer eher im Programm, aber demnächst auch Touren auf Englisch, weil da auch gerade Personalmangel herrscht bei der Stadt Meißen, wo ich tätig bin und deswegen freue ich mich aber auf jeden Fall auch da internationalen Gästen demnächst mehr von dieser Stadt zu erzählen.
Also gleich ein Hilfeaufruf quasi, dass quasi mehr Menschen quasi diese Rolle einnehmen.
Ja.
Was schön ist, also erstmal das, also Nico kann dadurch diese Stadt so schön beschreiben, weil er auch die Worte findet und hat es quasi im Blut. Und ist auch ein super reisender Travel Buddy. Deshalb machen wir auch diesen Podcast, weil wir auch viel unterwegs sind zusammen. Wir haben mindestens einmal im Jahr eine große Reise zusammen gemacht, die letzten 3 Jahre seit 2024. Und muss sagen, wir haben dann darauf entschieden, hey, wir könnten eigentlich zusammen ein bisschen podcasten zusammen. Und dementsprechend freue ich mich auf diese Reise. Wir haben hier sogar ausnahmsweise entschieden, ein Video mit aufnehmen zu lassen, weil wir gedacht haben, ja, wir machen nochmal nur Audio-Podcast, aber das ist doch geil, wenn wir mal vor Ort sind, dann einfach mal was aufnehmen. Ich glaube, für Nico, und das ist die Besonderheit, denn Nico, Ich weiß es nicht, ob du schon mal einen Videopodcast live irgendwo gemacht hast, auch wenn wir jetzt gerade keine Zuschauer haben. Wobei, ein paar so in den Terrassen drumherum schauen
zwei,
zu.
Zwei, drei.
Aber ich weiß nicht, ob du schon sowas in der Vergangenheit gemacht hast. Wenn nicht, du machst es mit großer Bravour.
Vielen Dank, Gio. Das ist tatsächlich mein erstes Mal, dass ich einen Videopodcast drehe. Ansonsten hatte ich mal einen Uni-Podcast, aber den haben wir tatsächlich nur per Audio gemacht. Aber ich kenne mich noch gut mit dem Thema Podcast aus und kann auf jeden Fall definitiv noch meine Leidenschaft dazu teilen. Und deswegen freue ich mich auf jeden Fall, dass wir jetzt nach zwei gemeinsamen Reisen entschieden haben, einen Reisepodcast für euch zu erstellen. Und ich glaube, so viele Erfahrungen und verrückte Situationen, wie wir schon gemeinsam oder auch getrennt voneinander erlebt haben, ist es auf jeden Fall definitiv wert, mit euch das zu teilen.
Man muss sagen, zusammen haben wir schon einige Länder angeschaut oder besucht. Also über 50 sind es, unabhängig voneinander, sage ich mal. Beziehungsweise zusammen, aber einzelne Reisen, die wir dann zusammenzählen. Ich glaube, in naher Zukunft wird es dann pro Person so sein, wenn es weitergeht. Aber es ist auf jeden Fall schön, jetzt hier über unsere Erfahrungen zu sprechen auf den Reisen, weil da ist so viel passiert. Alles ist, also nicht alles, aber sehr viele Sachen sind passiert. Und ich glaube, darüber kann man in so einem Podcast definitiv sprechen. Da freue ich mich. Ja, jetzt aber trotzdem nochmal zurückkommen. Das ist jetzt der erste Eindruck, ne? Nochmal zurückkommen. Jetzt wisst ihr erstmal, warum wir das machen, wer wir sind, so ein bisschen. Man muss sagen, der erste Eindruck von mir, weil ich bin ja in Neu-Delhi gelandet und bin dann nach Jesalma, genauso wie du, zusammen hergeflogen. mein erster Eindruck erstmal in Neu-Delhi war total, innerhalb von einer Minute gefühlt sind 1000 Sachen passiert. Es sind Kühe auf den Straßen, es sind schöne Momente, die du erlebst, es sind viele Verkäufer, es sind viele Tuk-Tuks natürlich auch, also viele Geräusche, die gleichzeitig passieren. Natürlich siehst du auch so Sachen wie Menschen, die dann auch bestimmte Arbeiten machen, wie jetzt eine Müllsammlerin habe ich gesehen.
Yeah.
Und das ist schon sehr beeindruckend, was da in einem kurzen Zeitraum alles passiert. Ich habe dir viele Sachen erzählt, die letzten Stunden. Und du hast gedacht, wie lange bist du denn schon hier?
Ja, es klingt nach einer Ewigkeit eigentlich gefühlt. Hat sich
wir haben noch kaum Erfahrung gemacht, ehrlich gesagt.
Tatsächlich, ja, werden wir wahrscheinlich auch noch die nächsten Tage. Ansonsten, aber was war denn dein Highlight, nicht Highlight, oder was dich am meisten geprägt hat in Neu-Delhi, als du die Stadt jetzt gesehen hast, auch nur für diese kurze Zeit, was ist dir in Erinnerung geblieben?
Fairerweise muss man sagen, wir sind nicht mal 24 Stunden hier, also ich bin nicht mal 24 Stunden da, du bist noch weniger da, muss man sagen. Also was besonders fand, ja gut, also wir können ja verschiedene Bestandteile.
Oder was hat dich vielleicht gegenüber anderen Reisen, die du schon getätigt hast, was hat dich neu umgehauen? Also was du sagst, das hatte ich vorher noch nie auf einer Reise gesehen.
Also diese vielen Eindrücke auf einmal, das kann dich schon mal erschlagen. Also ich habe nicht diesen krassen Kulturschock erlebt. Ich glaube, das liegt auch einfach an der Menge an Reisen, was man schon die letzten Jahre gemacht hat und schon so viele Sachen erlebt hat. Aber man kann schon mal überfordert werden. Es kommen viele Leute zu dir her, wollen mit dir sprechen, wollen Bilder machen. Dann auch, dass du so viele verschiedene Tiere auf den Straßen siehst, die da einfach rumchillen. Ich meine, so eine Kuh zum Beispiel, die einfach mal da mitten im Weg herumliegt, das passiert jetzt auf vielen anderen Reisen nicht. Du siehst, also egal, ob das jetzt Kirgisistan war, Oman oder so, du hast viele Tiere gesehen, auch in Bolivien bei mir oder in Peru habe ich auch viele Tiere gesehen. Aber das war nicht so überwältigend. Also, wenn man das so sagen kann, Weil du siehst, diese Tiere, die leben mit den Menschen zusammen, dann kommt, kann sein, plötzlich kommt eine Ziege raus oder aus dem Haus oder da läuft dir jetzt eine Kuh entgegen. Ist ja auch dir heute entgegengelaufen, ne, Nico?
Es ist halt einfach ein Einklang hier. Also die Kühe haben natürlich in Indien eine starke historische Bedeutung und das merkt man tatsächlich. Das ist wie ein normaler Stadtbewohner quasi, kann man sagen, ne?
Definitiv. Und das ist auch schön. Das hat mich sehr beeindruckt. Und generell dieser Zusammenspiel, diese Komplexität von Indien, was es so mit sich bringt. Natürlich Unterschiede zwischen Neu-Delhi, Jesalma und die anderen Städte wahrscheinlich, die wir besuchen werden und Orte. Aber es ist schon, wie gesagt, das kann man zusammenfassen, auf sehr kurzem Raum, in sehr kurzem Zeitraum passieren extrem viele Dinge und du kannst eigentlich nach links, rechts schauen und da passiert überall was anderes und du denkst so, wow, 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 die ganze Zeit. Das beschreibt's. Wie ist es für dich?
Ja, also es ist schon eine kleine Reizüberflutung tatsächlich, aber im positiven Sinne natürlich. Sprich, man hat Ja, viele Menschen würde ich jetzt nicht ganz sagen, also zumindest hier in der Salma, was ich gesehen habe, war es noch in Ordnung, würde ich behaupten. Gibt es auch wahrscheinlich in touristischen Orten in Europa genauso von der Anzahl. Aber es ist schon so, es werden links und rechts Waren angeboten. Wie gesagt, die Verkäufer kommen auf einen zu, aber auch auf so eine Art netten Art und Weise, so auf freundschaftliche Art und Weise. Und man ist gleich irgendwie per Du auf einer Wellenlinie und gleichzeitig natürlich hat man aber auch viele Fotomotive, die man hier machen möchte und hat eigentlich auch gefühlt hier sehr viel zu tun. Also wir sind jetzt hier nur circa anderthalb Tage eigentlich tatsächlich in der Stadt. Ich glaube, wir bräuchten eigentlich drei, vor allem, weil wir auch noch am liebsten eine tolle Safari-Tour machen würden durch die Wüste, die hier ist, tatsächlich nur 40 Kilometer weiter von Yasalma. Also hier kann man echt auch viel Zeit verbringen, nur jetzt hier einerseits um Yasalma, aber natürlich auch wahrscheinlich in den Städten, die ihr demnächst von uns hört.
Ja, definitiv, kann ich nur unterschreiben. Also es ist wirklich schön. Es ist wirklich super, also ich bin sehr überrascht, auch wie nett Menschen zu einem sind. Klar, natürlich gibt es da viele Aspekte, ne? Also wenn du natürlich an jemanden vorbeiläufst, das einen Shop besitzt, ist ja klar, dass man mit dir gerne auch spricht. Aber auch unabhängig von Shops hat man uns geholfen, ne? Ja, warte mal, du weißt jetzt nicht, wo das ist, wir laufen jetzt mit dir kurz dorthin. Und ich war dann auch teilweise so frech und habe gesagt, nee, kommen Sie bitte mit. Und dann ist der ältere Herr mitgelaufen und hat uns gezeigt, wo wir übernachten.
Aber das wäre tatsächlich in anderen Ländern oder Kulturen vielleicht nicht der Fall gewesen. Also sie hätten dann gesagt, okay, ich habe ja doch den Weg schon beschrieben, das findest du jetzt alleine und dann wird man auf die Pirsch geschickt. Aber hier tatsächlich ist es dann schon eine intensive Betreuung. Also das wird schon der Gast oder jemand jetzt von wir halt, die weiter außerhalb kommen, wird da schon sehr darauf Wert gelegt, dass wir auch gut behandelt ist auch das falsche Wort, aber dass wir wohl aufkommen und zum Ziel erreichen, das wird hier schon drauf Wert gelegt.
Ja, definitiv. Und man möchte auf jeden Fall viel mit einem sprechen. Vorhin haben wir schon erwähnt, Bilder machen, natürlich passiert sehr oft, kommen Sie mit, lass uns ein Selfie machen und so. Also das passiert sehr oft. Das ist ultra witzig auch, muss man sagen.
Ja, tatsächlich. Aber erzähl doch nochmal kurz die eine Geschichte, die vor wenigen Sekunden gewesen ist, gefühlt mit der Frau, wo du den Kamelschal gekauft hast. Was ist denn da passiert, Gio?
Gut, dass du es spezifizierst, weil ehrlich gesagt, als du gesagt hast, erzähl mal das, was vor kurzem passiert ist, dann könnte ich dir 1000 Geschichten erzählen, weil da sind so viele Sachen passiert, Nico. Aber mit der Frau, sie kämpft quasi für Gleichberechtigung Mann und Frau, dass bestimmte Dinge, die nur Männer hier machen dürfen, aktuell immer noch, dass auch Frauen das machen können. Dass, es gibt dann Situationen, das müssen zum Beispiel Frauen eher machen und dann zum Beispiel, keine Ahnung, werden bestimmte Sachen zubereitet, produziert und so weiter und dann plötzlich stellt sich der Mann dorthin und verkauft diese Sachen, obwohl die Frau vielleicht das zeigen will, diese Passion, die sie hat in den Produkten, die sie produziert hat. Und sie setzt sich eben ein für, glaube ich, auch so viel, so Frauenvereine, ja. Beziehungsweise hat auch so eine Association gegründet für Frauen und das ist wirklich eine großartige Sache und dann haben wir uns ganz viel unterhalten. War so passioniert, sie hat so gekämpft dafür, ne? Also das hast du auch gemerkt, ne, Nico?
Ja, also sie hatte, glaube ich, teilweise, als du dann den Schal auch gekauft hast, Tränen in den Augen oder war sehr auf jeden Fall berührt und hatte auch viel, sie hat uns auch tatsächlich Bilder von dem Dorf gezeigt, wo die Frauen diese ganzen, sowohl halt Textilprodukte als auch diese kleinen Figürchen von Elefanten, V etc. herstellen und es war schon sehr süß, wie sie uns ja so ein bisschen beiseite genommen hat. Also es war auch natürlich kein Ansturm von anderen Touristen, aber trotzdem uns ihre Geschichte erzählen wollte. Das fand ich wirklich sehr rührend und das haben wir auch gerne gemeinsam unterstützt und haben auch gesagt, klar, wir haben jetzt eigentlich gar nicht krass die Zeit, um eigentlich jetzt, weil wir einfach so oft stehen bleiben, tatsächlich leider, weil wir so sind und uns gerne an Orten länger aufhalten, aber wir haben dann einfach auch gesagt, okay, jetzt schauen wir mal nicht auf die Uhr, wie lange wir jetzt bei der Frau bleiben, wir bleiben einfach so lange, wie wir drauf lustig sind.
Also das war, glaube ich, 30, 40 Minuten oder so. Und das ist eben der Punkt, ne? Wenn wir alleine hier unterwegs sind, dann kann man sich auch die Zeit nehmen. Man muss sagen, wir sind auch gerne mal in der Gruppe unterwegs, Nico und ich. Ja. Ich nenne jetzt nicht die Company, aber das ist auch auf jeden Fall eine nette Umstellung, weil Nico und ich sind eigentlich Menschen, die gern viel alleine reisen. Und dann ist es auch cool, wenn man mal in der Gruppe unterwegs ist, Und jetzt ist es so, dass wir auch in der Gruppe zumindest nach Jerusalem wieder unterwegs sein werden. Und das ist auch cool. Es ist aber auf jeden Fall anders und man kann sich nicht die Zeit nehmen für diese Gespräche, die wir zum Beispiel führen, wie jetzt zum Beispiel mit dieser netten Dame von dieser Association für Frauenrechte hier in Indien und setzt sich dafür ein. Und das sind so nette Gespräche. Das war ja nicht das einzige Gespräch, was wir geführt haben.
Ja, wir hatten heute noch gefühlt ein Dutzend andere, aber auch tatsächlich wieder mit Deutschen sogar tatsächlich. Also ich sage ja immer wieder, auf Reisen sage ich mal eins, Deutsche findet man überall oder zumindest irgendwelche deutschen Einflüsse. Wir hatten heute dann auch in unserem Hostel, unserem Guesthaus, hatten wir die Nadine kennengelernt. Die ist tatsächlich schon zweimal einfach hier in Yosemite gewesen.
Und die Frau im Flugzeug, die glaube ich schon
viermal hier war. Die war schon viermal hier und wir haben so gefragt, warum sind sie denn viermal her? Sie meinte, sie kennt hier schon ein paar Bekannte, aber gleichzeitig hat sie noch was vor.
Eine Hunderettung-Aktion definitiv starten. Magst du noch ein Getränk? Dann sagen wir noch eins.
Nein, danke.
Nein?
Ja.
Ein Tee oder so? Ein Chai?
Nein.
Ah, perfekt, passt ja. Wir haben gerade noch mal ein Getränk zugeschoben bekommen von dem Host dieses Lokals. Aber genau, eine Hunderettungsaktion von einer Frau aus Deutschland, die immer gerne auch nach Jerusalem reist, weil sie sich ja auch wohlfühlt. Also es ist richtig schön zu sehen.
Und wir dachten, dass wir einfach alleine sind und keine deutschen Touristen hier sind. Und jetzt auf einmal zwei.
Ja, man muss auch ehrlicherweise sagen, man denkt, man ist immer allein, aber deutsche Touristen sind wirklich überall. Also das ist jetzt nicht abwertend, aber natürlich, also kein Aber. Es ist einfach so, dass man manchmal denkt, man hat so Orte entdeckt und dann ist es so, okay, wir sind doch nicht alleine.
Ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber dieses Phänomen begleitet mich auch schon seit meinen Reisen, die ich bisher getätigt habe, dass man gefühlt an jedem Winkel irgendjemand aus Deutschland trifft.
Selbst in, wo warst denn du unterwegs, wo du sagst, boah, das war eigentlich schon sehr outside the box?
Also Venezuela, als ich eine Gruppentour gemacht habe, weil ich nochmal betonen möchte, in Venezuela man einfach nur eine Gruppentour buchen kann, hatte ich einfach noch vier weitere Deutsche in meiner Gruppe, die so nur aus 8, 9 Leuten bestand. Gleichzeitig aber auch meine erste Begegnung mit quasi ein oder intensiveres Gespräch quasi mit einem Ausländer in China war nach 10 Tagen erst und das war dann zufälligerweise auch ein Deutscher. Also es ist so, irgendwie trifft man immer wieder Deutsche, egal wo man ist. Und ich habe es auch im Baltikum irgendwie gefühlt kennengelernt, als ich da mal über 20 Tage mit dem Fahrrad von Vilnius, also quasi über 3 baltische Staaten, über Litauen.
Baltische Staaten.
Nicht über, genau, über die baltischen Staaten gefahren bin. Und da habe ich tatsächlich immer auf Campingplätzen deutsche Kennzeichen gesehen und man ist gefühlt vorbeigelaufen an die und hat immer irgendwie Hallo gesagt. Also es war wirklich so, der Campingplatz könnte auch irgendwo in Thüringen gestanden haben, war aber tatsächlich meilenweit entfernt von Deutschland. Aber es war einfach immer dieses deutsche Feeling, was einen begleitet hat.
Ja, das klingt so irgendwie negativ, das meinen wir natürlich nicht. Aber es ist ein Phänomen, das kann man tatsächlich sagen. Was mir passiert ist, ich war in Georgien. Im Norden von Georgien. Ich habe meinen Host gefragt, ob er mich nach Tbilisi mitnimmt, also nach Tiflis, die Hauptstadt Georgiens. Er hat gesagt, ja, ja, klar, ich habe da mal Kunden, die nehme ich mit, die wollen zum Skigebiet in den Norden. Da habe ich gedacht, gut, fahre ich mit. Das ist, kannst du auch nur alleine machen, das machst du nicht in der Gruppe, sondern das machst du schon eher, wenn du dann alleine unterwegs bist. Er hat gesagt, klar, nehme ich mit. Und dann bin ich mitgefahren. Dann sind wir, glaube ich, 8 Stunden oder so gefahren, statt 2,5, wie die eigentliche Strecke von Kutaisi nach Tiflis wäre. Habe gesagt, komm, machen wir das. Ich bin vorne eingestiegen, er ist gefahren, voll viel erzählt. Also er konnte nicht so gut Englisch und eigentlich nur Russisch oder Georgisch. Aber war ganz cool. Und dann die Gäste waren Menschen mit russischer Abstammung aus Frankfurt.
Okay.
und sie haben dann irgendwann angefangen, ah ja, sie kommen aus Deutschland. Ich so, krass, okay. Irgendwo im Norden Georgien, in irgendwelchen kleinen Dörfer, Burjomi und Co., da sind sie halt dann da und das war so witzig.
Aber es gibt viele Russlanddeutsche, ne? Das denkt man gar nicht. Also ich kenne die genaue Anzahl nicht, aber ich glaube, es gibt viele Russlanddeutsche und ich meine, in den Ex-Sowjetrepubliken findet man die tatsächlich sehr häufig. Also ich glaube, in Kirgisistan und Kasachstan tatsächlich Länder, die ich auch bereist bin. Also Kirgisistan bist du ja auch mit mir bereist.
Yes.
Da gab es auf jeden Fall auch viele deutschsprachige Communities. Also diese breiten Wurzeln, die es quasi da gibt, gibt es sehr oft in der Welt tatsächlich.
Aber es ist doch spannend, oder? Ja. Du kannst, keine Ahnung, irgendein kleines Dorf im Dschungel, im tiefsten Dschungel, keine Ahnung, sagen wir mal, Myanmar vielleicht sogar oder in Thailand oder Laos oder sonst wo in einem kleinen Dschungelabschnitt sein und du findest da vielleicht auch jemand aus Deutschland. Das, man muss auch sagen, deutsche Menschen wie wir, also ich bin ja Italiener, aber wohne in Deutschland schon so lange, man ist auch gerne unterwegs, muss man sagen. Das spricht vielleicht auch für Menschen aus Deutschland, muss man auch jetzt eine Lanze brechen, im positiven Sinne. Man spricht ja mal negativ so über den Deutschen, aber man muss ja nicht negativ sprechen, sondern es ist ja auch so, er will sich weiterbilden, er will ja auch was anderes sehen und das vermisse ich manche anderen Kulturen vielleicht so, sagt der verteidigt der Italiener, der schon lange in Deutschland wohnt, die Deutschen, so. Nee, aber spannend, das ist so ein Running Gag, da gibt es auch Videos von Menschen, die dann irgendwie sich treffen, das gibt es auch übrigens auch über Australien, okay. Über Australien gibt es sowas auch, ja. Dann treffen sich viele Menschen, junge Menschen im Hostel, dann sagen sie, hey, where are you from? Oh, I'm from Germany. Oh, you are from Germany. Und nicht noch einer, so ungefähr. Und am Ende ist eine Gruppe, die sprechen alle auf Englisch, aber die sind alle aus Deutschland oder Österreich, einfach so deutschsprachig. Ne? Das gibt es übrigens auch über Australien.
Ja.
Nennt man ja, glaube ich, Aussies oder so.
Ja, Aussies,
ne? Also nennt man dann so im Umgangssprache im englischen Raum. Und es ist halt voll witzig, so Running Gag, so irgendwie du bist in einem Hostel und dann immer jemand Deutsch. Das ist ganz witzig. Ich treffe übrigens auch viele Italiener auf Reisen, muss ich ehrlicherweise sagen. Also Italiener und Deutschen treffe ich mit Australier vielleicht. Australier sind wirklich nicht viele.
Ich glaube, viele Millionen Einwohner haben die doch gar
genau,
nicht.
Also vielleicht 25, also wir können ja das alles faktchecken, ne? Also könnt ihr prüfen, wir können das jetzt nicht live machen, aber jeder zu Hause kann das definitiv prüfen. Man kann auf jeden Fall sagen, dass es vielleicht, sag ich mal, 20 bis 25 Millionen, vielleicht maximal 30 Millionen, glaube ich mal. Australier, so ich habe mal in Australien gefragt, ich habe es nicht geprüft, aber es sind wirklich weniger Australier für das große Kontinent. Und dafür triffst du aber voll oft auf Reisen einen Australier oder eine Australierin. Sehr oft, wirklich auf sehr vielen Reisen. Und deswegen ist es auch so ein Running Gag, ähnlich wie in Deutschland, dass du in einem Hostel eben über Deutsche das Gleiche machst, diesen Running Gag, oder eben über Australien. Also das findest du oft. Italiener sind auch sehr oft weg. Ich habe in Jordanien, in irgendeinem kleinen Burg im Norden Jordaniens, habe ich auch Italiener getroffen. Und ich dachte so, hä? Okay, krass, so viel. In Jordanien waren extrem viele Italiener, muss ich sagen, sehr viele.
Okay. War ich tatsächlich leider noch nicht, deswegen kann ich das nicht beurteilen, aber ich glaube dir einfach mal. Aber spannend wird halt eigentlich jetzt mal die Frage, weil wir gerade schon das Thema auch Solo-Traveling angesprochen haben, Gio. Klar, du hast gesagt, wir sind jetzt da nachher noch mit einer Gruppenreise. Wir wollen, wie gesagt, den Anbieter nicht hier verraten. Aber was fasziniert dich dann denn so selber immer so oft an Solo-Traveling?
Was fasziniert mich am Solo-Traveling? Ich würde sagen, definitiv die Möglichkeit, flexibel Entscheidungen zu treffen, ohne es mit jemand absprechen zu müssen. Das trifft es, glaube ich, vielleicht auf den Punkt, aber auch sich auf Situationen einlassen, die du definitiv nicht in der Gruppe erlebst. Das sind so Dinge, dass man einfach mal eine Stunde lang mit einer einzigen Person quatscht. Also das ist jetzt nur ein Beispiel, aber auch, dass ich einfach aus dem Haus gehe, ich habe meine Kamera dabei oder ähnliches und mache Bilder. Du hast zum Beispiel die Drohne dabei und machst Aufnahmen. In der Gruppe kann man das auch machen, aber du kannst dir nicht so viel Zeit lassen. Wir haben das gemerkt auf anderen Gruppenreisen, Kirgisistan hast du ja auch ein paar Aufnahmen gemacht, richtig geile Aufnahmen by the way. Und das kannst du halt, hast auch einen geilen Kanal, das können wir alles unten in den Shownotes definitiv dann vermerken, dein Drohnenkanal, dein Städteführerkanal.
So viele Kanäle,
diesen Podcast-Kanal und natürlich meinen privaten Reisekanal, und da gibt es ja viel mehr, wollen wir jetzt nicht verraten. Aber das sind Dinge, die mich definitiv verzaubern und ich habe sehr viele Freunde schon auf Reisen kennengelernt, die ich dann wiederum besucht habe, sowohl in Rio de Janeiro, in Sao Paulo, in London und viele andere Orte. Das heißt, Bahrain. Quasi auch. Also wirklich super spannende Sachen, das man erlebt. Und mein mexikanischer Kollege, der das Ganze jetzt nicht verfolgen kann, weil er nur Englisch versteht. Mit ihm treffe ich mich auch einmal im Jahr und mit meinem brasilianischen Kollegen habe ich mich jetzt auch 2 Jahre hintereinander getroffen und der möchte dieses Jahr nach Deutschland kommen. Das heißt, dann wird es dieses Jahr auch Nummer 3 und mit meinem mexikanischen Kollegen ist 4 Jahre hintereinander schon, dass man sich getroffen hat.
Okay, sprich Kollege heißt wirklich, ihr seid Kollegen oder ist es ein Freund von dir?
Es sind Reisefreunde im Endeffekt. Also jetzt nicht so Reisebuddies wie wir, weil wir uns ja doch mehr sehen können, weil wir beide in Deutschland wohnen. Aber sie wohnen, der eine in Mexiko, der eine in Rio de Janeiro und so weiter. Die einen in den Emiraten zum Beispiel und viele andere Leute, die man da treffen kann. Aber trotzdem erstaunlich, dass man sich dann irgendwie in der heutigen Zeit dann doch so trifft wie Jetlagger.
Ja, coole Geschichte, aber finde ich auch schön, dass du da dran bleibst und auch den Kontakt mit diesen, die du über Alleinreisenden und Fremden oder sehr weit entfernten Zielen, dass du die kennengelernt hast, auch wirklich versuchst aufrechtzuerhalten. Finde ich.
The same for you, also die Frage, die ich dann dir auch stellen möchte, natürlich für dich genau das gleiche, weil du gerne eben auch alleine reist.
Ja, danke für die Frage auch, die du mir stellst. Ich genieße es auf jeden Fall auch natürlich, also auch in Gruppenreisen unterwegs zu sein, weil ich habe jetzt auch schon viele neue Freundschaften gewonnen. Einerseits zum Beispiel wir beide haben uns dadurch gefunden.
Wir sind total abseits der Karte gerade.
Deswegen, also ich kann es auch total verstehen, warum Leute Gruppenreisen machen. Aber ich muss auch sagen, ich habe mal 2023 meine erste Reise alleine gemacht auf die Azoren, also eine portugiesische Inselgruppe im Atlantik. Und ich muss sagen, seitdem fasziniert mich das einfach, weil man ist ständig irgendwie neuen Herausforderungen geprägt. Also ich mag irgendwie diese Challenge von A nach B zu kommen und keine Ahnung, vielleicht hat man mal den Zug verpasst in China zum Beispiel, der Einzige, der eigentlich am Tag fuhr. Was machst du jetzt? Bleibst du da? Machst du einen Plan B? Kommst du irgendwie anders in die Richtung? Und dann kamen so viele tolle neue Situationen zustande, die, glaub, nie im Leben zustande gekommen wäre, wenn wir eine Gruppenreise gebucht hätten. Da wäre es wahrscheinlich noch mit einem Van irgendwie durch die Gegend gefahren. Der kann natürlich auch viel passieren, der Van kann auch mal irgendwo stecken bleiben.
Was ja auch durchaus mal passiert, ist mal in der Wüste bei eines unserer Freunde, ich glaube der Jeep ist da hängen geblieben oder irgendwas war mit den Reifen und ich glaube in Kirgisistan war auch Ähnliches dabei, aber ich lasse dich gerne weiter rausreden, also die Dinge passieren. Weil da habe ich auch noch ein paar Stories von abgefahrenen Zügen oder Busse, die nicht fahren, obwohl man am vorigen Tag fragt, ob sie am nächsten Tag fahren. Nee, hat Verspätung 15 Stunden. Und du denkst so, 15 Stunden? Das ist doch erst morgen um 12 oder so. Aber ist ein anderes Thema.
Guter Einschub, aber das zeigt ja schon mal, von was wir alles noch euch berichten können. Ich glaube, du hast das andere tatsächlich schon, glaube ich, gut zusammengefasst, dass es halt einfach ganz andere Möglichkeiten gibt, auch um Leute kennenzulernen, um zu connecten, einfach weil es einfach ist, auch für Fremde quasi, zum Beispiel auch hier in Indien, natürlich dich anzusprechen, wenn du nur zu zweit oder allein reist, als wenn du mit einer Gruppe von 15 Leuten kommst. Keiner spricht eine Gruppe von 15 Leuten, also er pickt sich keiner einzeln raus, außer der ist gerade mal abseits ein bisschen von der Gruppe und jemand denkt sich so, okay, ich probier's mal. Und ja, das zeigt einfach, was für tolle Möglichkeiten man tatsächlich hat in so einer Alleinreise. Und Gio, was kannst du den Leuten vielleicht denn empfehlen, die gesagt haben bisher, ich habe es mir einfach noch nie getraut, eine Reise alleine zu tätigen? Was sind da vielleicht so deine Tipps und Tricks und warum sagst du, das kann man auch ruhig mal gerne ausprobieren?
Das ist eine schöne Frage. Ich mag die besonders, weil man kann da sehr viel Input geben. Erstmal, wenn man eine Solo-Reise macht, ist immer wichtig, dass man nicht jetzt die herausforderndste direkt als erstes aussucht, weil man kann sich viel kaputt machen. Wenn du jetzt als erstes eine Reise machst, jetzt, keine Ahnung, du sagst, ich will alleine reisen, ich mach mal Indien. Boah, du machst dir wahrscheinlich viel kaputt, weil das ist sehr herausfordernd. Für uns erfahrene Solo-Traveler, sag ich mal, ist auch schon sehr herausfordernd, sag ich mal, aber man meistert das durch. Wenn ich aber denke, das wäre jetzt meine erste Reise, boah, also Solo-Reise, dann würde ich überfordert werden, definitiv. Also weil du einfach viele Eindrücke hast. Das heißt, ich würde mir definitiv sagen, such dir ein Reiseziel aus. Es kann genauso die nächste große Stadt sein, die du alleine besuchst übers Wochenende. Genauso wie du sagst, ich besuche jetzt nur Länder, die man so sowieso schon mal bereist hat, nur alleine. Du gehst nach Italien, an irgendeinem Ort, den du nicht besucht hast, aber so, du kennst so ein bisschen die Mentalität und so. Oder nach Spanien, erstmal so zum Anfang, ja, und es auf sich einwirken lassen. Ich habe schon Erfahrungen gemacht von anderen Reisenden. Da war ein 24-Jähriger, ich glaube, es war ein Franzose, und er ist direkt nach Bolivien gereist. Ja. Und ich bin ja auch nach Bolivien gereist, letztes Jahr, alleine. Und es gibt einen Unterschied, indem du mehrere Reisen machst und irgendwann sagst, ich reise alleine durch Bolivien, oder das ist deine erste Reise alleine und ich reise nach Bolivien, das ist ein Unterschied. Und er war so erschrocken, so verängstigt, dass er dann nicht mal nach 2 Wochen wieder nach Hause wollte, obwohl er sich einen längeren Zeitraum vorgenommen hat. Und das war halt dann sehr, sehr traurig, weil er sich dadurch vielleicht das Solo-Traveling verbaut. Er sagt, das ist nichts für mich.
Ja,
ja, weil ich diese Erfahrung gemacht habe. Das heißt, überschätzt nicht, oder unterschätzt, besser gesagt, unterschätzt nicht die Struggles, die man haben kann auf so einer Solo-Reise. Such dir erstmal was Einfaches und dann steigerst du dich. Wie so Level Up, wie bei Videogames. Und dann, glaube ich, ist eine geile Sache. Also, ne, Nico war alleine in Venezuela zum Beispiel. Hätte er am Anfang vielleicht nicht gemacht.
Ja, also ich unterstütze total den Ansatz. Also ich würde auch jedem empfehlen, ein europäisches oder europäisch nahes, also was quasi vielleicht englischsprachiges ist, Reiseziel auszuwählen, weil man einfach dadurch wirklich einen guten Einstieg hat. Und wie Gio schon gesagt hat, einfach man dadurch auch vielleicht nicht so eine Ablehnung bekommt, weil man halt nämlich zuerst eine Erfahrung gemacht hat, dann kann es natürlich schwer ins Negative ausrichten, dass man sagt, okay, nee, das habe ich jetzt probiert, Solo-Traveling ist jetzt nichts für mich. Die große Frage, die halt immer noch so sich manchmal so stellt, bin ich denn dafür gemacht oder schaffe ich das überhaupt alleine? Da sage ich immer wieder, also ganz ehrlich, es gibt keine Ausreden, einfach machen, weil man hat immer durch Freunde oder Familie, zum Beispiel bei mir war es auch so, meine Eltern, die halt immer total gesagt haben, reise niemals alleine, um Gottes Willen, es kann ja so viel dir zustoßen, dann sage ich mir immer so wieder, ja, kann's. Also wenn ich auf den Azoren da am Wanderweg lang laufe und direkt an den Klippen, klar kann ich abstürzen, aber ich bin ja nicht dumm. Also klar.
Guter Einwand.
Guter Einwand, aber im Sinne von, es gibt da natürlich Situationen, wo man vielleicht mal einen Wanderweg langläuft, wo man mal vielleicht für 2 Stunden niemanden sieht, aber man ist trotzdem irgendwie nie alleine. Ich habe da irgendwie nie das Gefühl, dass ich allein bin und es kann immer einem was zustoßen, aber auch es können auch genauso 2 gleichzeitig verunglücken und irgendwo die Klippe runterstürzen. Dann kann auch keiner mehr den Notruf wählen. Also einfach nur.
Das ist jetzt vielleicht nicht so motivierend. Also im Normalfall passiert da nicht. Also wir haben so viele Reisen beide gemacht und wir haben es immer gemeistert. Und von daher können wir euch alle aufmuntern und sagen, wir haben auch viele andere Menschen kennengelernt, die sehr viel gemeistert haben. Genau. Und es kann was passieren. Du kannst dir einen Fuß brechen. Du kannst dir was, keine Ahnung, was brechen. Oder du kannst mal abgezockt werden oder so. Ja, natürlich, es kann passieren. Aber das kann tatsächlich auch, du bist jetzt in Berlin irgendwo unterwegs, kann genauso passieren. Oder du bist im Fußballverein und sagst, du spielst ein bisschen Fußball oder so und dann brichst dir auch einen Fuß. Also, was ich sagen will, das sind die ganz normalen Gefahren eines normalen Lebens. Und wir überschätzen, was im Ausland passieren kann, außerhalb unserer 4 Wänden, aber unterschätzen, was zu Hause alles passieren kann. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir uns immer so vermerken müssen. Es kann genauso zu Hause etwas passieren. Man kann einen Unfall haben oder ähnliches. Und es kann genauso da passieren wie auch irgendwo im Ausland.
Du hast absolut recht. Also allein, wenn man sich mal die Statistiken anschaut, ich glaube, Haushaltsunfälle sind irgendwie am häufigsten, die auftreten können. Und dann geht es immer weiter. Also das nächste ist dann irgendwie im normalen Straßenverkehr, zum Beispiel sei es jetzt vielleicht als Radfahrer oder als Autofahrer, dass man da die Wahrscheinlichkeit am höchsten hat, tatsächlich zu sterben. Und dann eher am wenigsten oder sehr selten ist tatsächlich eher Flugunfälle oder halt durch Schlangenbiss oder ähnliches oder andere gefährliche Tiere wie Bärenangriff oder sowas. Das wird immer sehr hoch dramatisiert. Ich meine, klar ist das schlimm, aber das Ereignis ist am Ende viel unwahrscheinlicher als Ereignisse, die bei euch direkt vor der Haustür passieren können oder im Haus.
Du wirst auch nicht von einem Hai angegriffen im Normalfall. Das passiert natürlich. Und dann schaut man sich das in den Medien an und denkt sich so, boah, scheiße, mal wieder ein Haiangriff. Aber wenn du das in Relation setzt zu egal welcher Art von Unfall, Da wirst du wahrscheinlich im, sag ich mal, das wird wahrscheinlich ein Haiangriff oder ein Stierangriff oder keine Ahnung, irgendeinen anderen Tierangriff oder ein Flugzeugunfall und so weiter. Das ist eher die Seltenheit als die Regel. Und das ist bei vielen Sachen so. Schau, jetzt ein Beispiel. Ich war in der Gruppe mal unterwegs, also ja, mit der Family in Venedig, beziehungsweise damals noch mit einer Partnerin, ihre Family. Tolle Reise. Aber was ist passiert? Der erste Tag, glaube ich, war es. Da bin ich aufgewacht, sind wir in Venedig herumgelaufen. Ja. Ich habe die Algen auf den Treppen nicht sehen kommen.
Oh.
Und bin so dermaßen auf die Fresse gefallen, so dass ich mit dem halben Körper gefühlt im Kanal war, was du nicht mehr darfst, by the way, war im Kanal drin mit meinen Füßen und meine Hände waren so aufgeschürft.
Ja.
Ich kann dir sagen, das wäre mir niemals alleine passiert. Warum? Weil ich abgelenkt war und alleine wäre ich nicht so abgelenkt gewesen. Also das heißt, ich habe mich eher verletzt auf Reisen mit anderen Menschen als alleine. Und das ist, glaube ich, auch, was man unterschätzt, wenn du abgelenkt bist. Du bist jetzt auf eine Wanderung. Ich kann mich erinnern an meine Wanderung durch an den Regenbogenberg, in dem roten Red Valley quasi. Das war crazy, was da hätte passieren können. Und man war da abgelenkt. Es war kein Blizzard, aber es war schon sehr vereist alles und es ging steil runter und es war 5000 Meter Höhe und so weiter. So, da hätte viel mehr passieren können und da waren wir in der Gruppe, hätte mich keiner retten können. Also nur weil du in der Gruppe bist, heißt nicht, dass du sicherer bist. Du bist vielleicht in manchen Situationen, vielleicht fühlst du dich sicherer, aber es kann auch in der Gruppe was passieren. Das darf man nicht unterschätzen und du darfst nicht überschätzen, was als Solo-Reisender passierte, glaube ich.
Absolut richtig, stimme ich dir zu. Gio, haben wir uns denn eigentlich schon überhaupt richtig vorgestellt? Also könntest du dich vielleicht nochmal vor dem Publikum vorstellen? Wer bist du? Warum hast du diesen Podcast ins Leben gerufen? Oder was ist deine Intention darüber? Und was bist du auch sonst für ein Typ? Also, was für ein Typ Mensch bist du?
Ich habe ein Getränk gerade aufgemacht. okay, we have to be fast. Okay, Nico. Was du gerade gesagt hast oder gefragt hast. Erstmal, ich bin Gio. Ich nenne mich immer so Part-Time-Traveler auf Instagram. Das hört sich echt krass an, weil manche denken sogar, ich bin Full-Time-Traveler, so wie es manchmal aussieht tatsächlich. Ich werde gefragt, ob ich überhaupt arbeite. Ja, ich arbeite. Hast du auch das Gefühl?
Ja.
Ich nutze einfach, ehrlich gesagt, ich nutze die Zeiten sehr gut aus einfach. Ich bin halt einer, man muss sagen, das macht nicht jeder so. Aber ich bin zum Beispiel an Ostern sehr oft gar nicht zu Hause. Ich bin an Weihnachten zu Hause, aber direkt am nächsten Tag nach Weihnachten, 27. düse ich dann direkt rüber. Ich bin an meinem Geburtstag immer weg und ich bin an jeden Silvester weg. Und da kannst du schon einiges machen, auch mit dem deutschen Urlaub. Plus natürlich, ich bin ja nicht Vollzeitarbeitender, habe noch ein bisschen sowas wie ein Side-Business. Aber trotzdem bin ich auf 80% zum Beispiel eingestellt. Das heißt, da sparst du dir auch wieder Zeit oder du kannst die Zeit trotzdem arbeiten und dafür dann halt frei nehmen, die Überstunden. So. Und da baut man sehr schnell Überstunden auf. Solche Sachen, da könnte ich ja viele Sachen erzählen, das werden wir sicherlich erfahren in der einen oder anderen Episode. Ansonsten reise ich ganz gerne. Podcast ist auch eines meiner Leidenschaften und lese sehr gerne. Je nach Saison, sag ich mal, je nachdem, wie viele Projekte noch nebenbei anlaufen, aber ich lese ansonsten sehr gerne und ja, Kulturen, andere Menschen kennenlernen, mit ihnen einfach Gespräche zu führen, egal welche Schicht, das liebe ich eigentlich. Also ob das der Taxifahrer ist, den ich mal eine Frage gestellt habe, wie zum Beispiel so, was wolltest du denn als Kind werden? Ne? Also habe ich auch schon gestellt und dann werden Menschen sehr nachdenklich und auch berührt. Solche Sachen. Also ich liebe tatsächlich, in dem Leben einzutauchen und nicht nur zu escapen. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig. Und
cool. Das
ist so ein kurzer Ausschnitt. Mehr werdet ihr von uns merken, wenn ihr dann regelmäßig reinhört. Das hier ist übrigens eine Special-Episode, die auf YouTube kommt als Video. Werden wir wahrscheinlich auch als Audio veröffentlichen. Aber es ist eine Special-Episode, weil normalerweise nehmen wir nur mit Audio auf, weil es natürlich mehr Aufwand ist etc. Und wir wollen smart as fuck werden. Genau, aber das ist so die Zusammenfassung, Nico, so ein bisschen, dass viel mehr zu wissen über uns beiden. Wir könnten das gar nicht jetzt alles erzählen, aber das werdet ihr alles erfahren im Laufe der Episoden. Vielleicht nochmal ganz kurz zu diesem Podcast. Wir haben so viele Stories erlebt. Beide. So viele Stories. Und das können wir ehrlich gesagt gar nicht alles erzählen. Und ehrlich gesagt, wenn man auch von einer Reise zurückkommt, wird man gefragt, hey Gio, hey Nico, wie war die Reise? Hat es dir gefallen? Ja gut. Und dann war es das oftmals. Man fragt ja nicht intensiv über Situationen oder so. Selten. Und so kann man zum Beispiel Geschichten, die man erlebt hat, nochmal erzählen. Vielleicht eine kurze Variante davon. Ne? Also es sind ja nicht immer lange Episoden, sondern es kann sein, es ist eine 10-minütige Episode, wo man einfach eine Geschichte erzählt, die dich berührt hat auf einer Reise irgendwo auf der Welt. Geschichten, die ansonsten vielleicht verloren gehen. Und so fangen wir diese Geschichten auf und können die weitertragen. Vielleicht lernt man was selber daraus fürs Leben. Wir haben definitiv was daraus gelernt. Und ich glaube, manchmal könnte es vielleicht sogar philosophisch werden. Ich glaube, wir zwei haben das Potenzial, auch manchmal ein bisschen viel zu philosophieren. Aber einfach so dieses Travel-Feeling weiterzugeben, weil das ist zu schade, dass man es nur vor seinem Schreibtisch verbringt. Es gibt so viel auf der Welt und wir sind jetzt hier in Jusalma. Hätte ich nicht gedacht vor einem Jahr, dass wir jetzt hier beide sitzen, sondern vielleicht woanders. Das finde ich halt mega geil. Wie ist es bei dir? Erzähl bitte, Nico, auch ein paar Worte, bevor wir diese Episode beenden, weil der Akku meines Aufnahmegerätes neigt sich langsam dem Ende zu.
Okay, dann halte ich mich kurz. Nein. Also erstmal, Gio, vielen Dank nochmal für diese gute Einführung. Und tatsächlich trifft es das ganz gut, dass man einfach wirklich dieses, naja, also klar, man schreibt irgendwie Sachen nieder. Ich habe zum Beispiel auch ein Online-Diary, um meine Reisen quasi jetzt niederzuschreiben über Polarsteps. Ich kann jetzt ruhig mal den Namen vielleicht sagen.
Ist ja sehr gerne. Wenn du magst, können wir auch alles unten verlinken, Nico.
Machen wir. Und demzufolge, klar, da fasse ich schon auch viel zusammen, aber es gibt trotzdem mal Momente, was hast du gefühlt in dem Moment und vielleicht nochmal vergisst man irgendwas, weil man so dachte, das interessiert keinen, aber wenn man das nochmal so per Audio vielleicht aufnimmt, hat man glaube ich nochmal Geschichten oder wenn man es sich nochmal so in sich geht, kann man dann nochmal ganz gut, glaube ich, zusammenfassen.
Und noch dazu ergänzend, du transportierst auch Kopfkino durch Audio, was du oftmals durch Text vielleicht nicht in der Form bringen kannst. Du kannst andere Sachen transportieren, definitiv auch durch Text oder durch Video. Aber Audio kann auch eine ganz andere Ebene mit sich bringen, weil das ist ein sehr intimes Medium. Du bist direkt im Ohr des Zuhörers, der Zuhörerin und dadurch transportierst du, wenn du es gut machst, auch sehr viel Kopfkino und es kann sogar dich dazu führen, dass du Orte besuchst, die total abseits der Karte sind, so wie wir beide jetzt hier so aktiv sind. Also abseits der Karte, Orte, wo du sagst, das ist eigentlich super gefährlich für Menschen. Und trotzdem reisen Menschen dorthin. Warum? Was hat mich dahin geführt? Ne? Also warum reist jemand nach Sokotan im Jemen? Warum reist einer in Salar de Uyuni in Bolivien, eine Wüste, die theoretisch super tödlich ist, wenn du dort zu viel Zeit alleine verbringst und nicht irgendwie deinen Schutz hast, weil es halt voll salzig ist und da ist einfach lebenstechnisch einfach wenig. Und diese Dinge kannst du transportieren, um kurz das zu ergänzen, lieber Nico.
Ja. Aber ansonsten, gut, stelle ich mich auch nochmal vor.
Sehr gerne.
Genau, ich bin der Nico, ich wohne, ist das überhaupt relevant?
Es ist relevant, du wohnst in?
Meißen, das ist eine Stadt in der Nähe von Dresden, bekannt durch das Porzellan, falls das noch jemand kennt, was das ist.
Und also ich kannte das nicht, ehrlich gesagt muss ich mich outen, aber jetzt kenne ich das mittlerweile.
Gut, hätten wir das auch geklärt. Ansonsten bin ich da, wie gesagt, Stadtführer. Das hatte ja der Gio schon erzählt, was ich auch seit wenigen Monaten sehr gerne bin. Ansonsten kann man mich, glaube ich, als Person drauf schließen, die sehr wissbegierig ist, also immer gerne neues Wissen dazulernt. Ich bin eine Person, die das Reisen, wie gesagt, wirklich sehr entdeckt hat für mich, weil das ist einfach so. Also ich habe immer das Gefühl, egal wie teuer eine Reise ist, wenn ich darauf wirklich Lust habe, dann mache ich das. Also vielleicht nicht, wenn es 13.000 Euro sind, die Reise.
Nach Antarktis.
Antarktis, genau. Da schaue ich manchmal nämlich immer drauf, wie die Preise sind. Das haut mich dann manchmal ein bisschen um. Aber ansonsten denke ich mir so, ja, was soll der Geiz, ne? Und man erlebt ja halt einfach so viel durch Reisen. Und Reisen ist für mich was ganz Wichtiges und ein essentieller Bestandteil meines Lebens. Ansonsten mag ich Offenheit, ich mag es nicht so starr zu denken, also ich mag gerne auch vielleicht schon so ein bisschen philosophisch zu sein und gerne manchmal über Sachen zu philosophieren, egal ob die jetzt richtig oder falsch sind und ich glaube, das macht mich aus. Ansonsten manchmal ein bisschen vielleicht zu Beginn zurückhaltend, aber danach kann ich genauso wie hier, der mit mir den Podcast gerade dreht, jetzt so viel reden, sodass man nicht mehr aufhören kann. Und deswegen, ich freue mich auf jeden Fall auch mit euch gemeinsam diesen Podcast zu begleiten und euch von meinen Reisen oder unseren gemeinsamen Reisen zu erzählen, weil wir einfach viele tolle Momente erlebt haben, die wir einfach gerne teilen wollen.
Definitiv. Und man muss auch sagen, Nico, wir haben diesen Podcast, also du hast die Gründe genannt, ich auch. Man muss auch dazu erwähnen, weil wir halt einfach auch Bock haben, über diese ganzen Situationen zu sprechen, die ansonsten verloren gehen, weil du kannst dir mal erzählen, wie es war nach deiner Weltreise, wie gefragt wurde, weil es natürlich, du warst, glaube ich, 7 Monate, hast du vorhin erzählt, 7, ne? Wie wurdest du empfangen und wie groß war das Interesse einzelner Situationen, war man, also ganz kurz, bevor wir diese Episode beenden, um einfach so ein Gefühl zu bekommen, warum es auch wichtig ist, einen Podcast dieser Art zu gestalten. Warum wir das machen werden, auch noch welche Zielgruppe, werde ich auch kurz noch erwähnen. Aber jetzt noch, Nico, wie wurdest du empfangen, Raw? Und wie viel wurde da ernsthaft wirklich aus Interessensgründen gefragt?
Okay, also ich glaube, der Empfang war schon recht positiv. Also vor allem meine Familie hat sich gefreut, dass ich endlich wieder dauerhaft zu Hause bin oder zumindest in Deutschland. Auch natürlich von Freunden war auch der Empfang groß, glaube ich, sich zu freuen, dass ich wieder da bin und dass ich mich auch vielleicht jetzt wieder mit denen treffen kann mehr. Allerdings natürlich war halt so diese Frage, ne, und wie war die Weltreise? Das ist halt natürlich schon in, keine Ahnung, nicht in 2 Sätzen zu beantworten. Das ist auch diese ganzen Geschichten, die du erlebt hast. Ich glaube, ich könnte da insgesamt 12 Stunden referieren. Ich habe ja auch jetzt schon mehrere Reisevorträge tatsächlich gehalten in verschiedenen Orten über meine Reise oder über meine Weltreise von 7 Monaten. Allerdings, die Anekdoten oder was ich da erlebt habe und die Bilder, das ist so ein kleiner Ausschnitt tatsächlich. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Es tut mir auch dann irgendwie so ein bisschen auch leid für die Person. Einerseits ist es auch logisch, ich kann keiner Person zumuten, über China und weitere Länder, die ich jetzt mal so dann zusammengefasst habe, 4 oder 5, 6 Stunden zuzuhören. Das wäre einfach gar nicht möglich.
Deshalb haben wir den Podcast, Nico.
Deswegen haben wir den Podcast und deswegen freue ich mich auf jeden Fall, dass es da die Plattform dazu gibt, die Momente zu teilen mit euch. Und ich freue mich auf jeden Fall, Gio.
Ich freue mich auch. Und es wird langsam kühl, es wird dunkel. Der eine oder andere von euch, der auf YouTube vorbeigeschaut hat, sieht den Anfang dieses Videos und das Ende dieses Videos. Und es ist echt dunkel geworden. Wir haben ja eine Beleuchtung. Ich weiß gar nicht, ob dies stört im Video. Muss ich dann später beim Editing nochmal betrachten. Aber ja, es ist super spannend, was du erzählst. Und da werden wir sicherlich einiges noch erfahren, wie du dich auch gefühlt hast auf verschiedene Situationen auf deiner Weltreise oder eben auf verschiedenen Reisen, wo ich selbst unterwegs war. Ich glaube, es könnte durchaus für den einen oder anderen Freund, Bekannte interessant sein, aber auch für fremde Menschen, die einfach sagen, ich habe Bock drauf, irgendwie, keine Ahnung, nach Venezuela zu reisen. Ja, ist aktuell ein schwieriges Thema. Wir nehmen das Ganze im Januar auf, Ende Januar. Ist ein schwieriges Thema natürlich, Venezuela, wissen wir, im Jahr 2026. Aber auch so Reiseziele. Ich war in Jordanien zum Beispiel, haben wir vorhin auch kurz erwähnt. Jordanien liegt da auch natürlich in einem, sag ich mal, Mittelpunkt, ein Krisengebiet auch. Wobei Jordanien ja trotzdem von Affection, sag ich mal, oder von dem, was beeinflusst wird, man kann da trotzdem hinreisen, sagen wir mal so. Aber es gibt Und gibt es auch andere Reiseziele, die vielleicht dann wirklich in Krisengebieten liegen, wo man dann sagt, okay, da sind wir wirklich vorsichtig, ob wir da irgendwie hinreisen und wissen nicht, ob wir da hinreisen möchten. Und das sind genauso Themen, die wir auch hier im Podcast besprechen können. Was denkt ihr dazu auch, wenn man in bestimmten Konfliktgebieten unterwegs ist? Ich war zum Beispiel in Armenien unterwegs jetzt im Dezember, Anfang Januar auch. Und das ist ja auch, wird ja auch gewarnt, zum Beispiel vom deutschen Auswärtigen Amt, als Teilreisewarnung, genau. Solche Sachen, das habe ich auch gar nicht ganz auf dem Schirm gehabt.
Aber jetzt wollen wir nicht so lange um den heißen Brei reden. Ich habe Hunger.
Ich habe auch Hunger.
Demzufolge machen wir jetzt erstmal heute Schluss. Yes. Aber wir gehen jetzt noch zum Abendteil des Yosemite Desert Festival und wie es der war, berichten wir dann morgen gemeinsam mit weiteren Momenten.
Definitiv. Und wie es denn hier im Video aussehen wird, werden wir dann auch schauen. Wir versuchen natürlich hier alles zu gestalten. Vielleicht wird es eine einzelne Episode, vielleicht wird es aber auch ein Teil von drei Teile Yosemite oder so, Special, nur auf YouTube. Beispielsweise wissen wir noch nicht, wie wir das aufbauen. Und vor allem ist es jetzt die erste Aufnahme, die wir gemeinsam so durchgeführt haben. Dementsprechend freue ich mich, dass du dir das zugetraut hast, hier per Video. Lieber Nico, danke nochmal für die Zeit. Es ist cool, dass wir was gemeinsam starten und einfach über die abgefahrensten Ideen oder auch Dinge, die passiert sind, quatschen und werden hoffentlich viele Menschen, die dieses Reisefeeling in sich haben, begeistern, damit sie auch entweder anfangen zu reisen oder vielleicht dieses Reisen nochmal intensivieren. Darauf freue ich mich.
Ich kann mich da einfach nur noch anschließen. Ich freue mich auch auf den gemeinsamen Podcast mit dir und auf euch, wie gesagt. Und ja, das ist eigentlich gleich der gleiche Anreiz, tatsächlich euch weiterhin auch zu motivieren mit euren vielleicht Reisewünschen, Ideen, die einfach mal umzusetzen oder vielleicht einfach auch mal, wie gesagt, abseits der Karte zu schauen und andere Reiseziele, die vielleicht nicht so gehypt werden, zu erkunden. Darüber würde ich mich freuen. Und genau, schreibt einfach und folgt uns gerne bei Abseits der Karte.
Yes, und wir haben auch einen Social-Media-Kanal, den wir immer just for fun ein bisschen befüllen, je nach Episode, wenn wir Bock haben, muss man ehrlicherweise sagen, mit Eindrücke von der Reise. Und ich glaube, da haben wir sowieso Lust drauf, ist einfach so. Und Abseits der Karte, wir haben tatsächlich eine Karte hier über Indien und haben einfach Bock drauf gehabt. Ja, werden uns jetzt hier austoben, definitiv in Indien, wünschen euch auf jeden Fall eine gute Zeit. Ich hoffe, ihr habt auch gefeiert, so wie wir, und habt bisher zugehört und möchten uns jetzt verabschieden für heute und wir hören uns nächstes Mal wieder. Wir wissen jetzt nicht genau wann, aber werdet ihr dann sehen auf Social Media, auf YouTube oder auch Spotify oder Apple Podcast.
Dankeschön. Bis dahin.
Bis dahin. Ciao, ciao von Nico und Gio. Abseits
der Karte.
Nico und Gio mit Abseits der Karte.